Willkommen beim Wohlstandsneurotiker, dem Podcast der Neulandrebellen. Mein Name ist Tom J. Wellbrock. Was darf man eigentlich in diesem Land? Darf man seine Buchstabentasse hochhalten? Ich habe das ganze Alphabet, Tassen. Heute habe ich mich für den Buchstaben Z entschieden. Darf man das oder ist das verboten? Was wäre, wenn ich behaupten würde, dass der Ukraine-Krieg nicht am 24. Februar 2022, sondern eigentlich schon nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion begonnen hätte, zumindest die Vorbereitung darauf, und zwar vom Westen, auch in der Ukraine? Was wäre, wenn ich behaupten würde, dass 2014 keine demokratische Revolution in der Ukraine stattgefunden hat und dass die Maidan-Proteste tatsächlich ein von den USA finanzierter Putsch waren, die auch in Kauf genommen haben, vielleicht sogar bewusst forciert haben, dass eine nicht unwesentliche Gruppe von Faschisten mitmischt. Ich sag diese Dinge lieber nicht, denn womöglich sind sie verboten. Aber was offensichtlich nicht verboten ist, das ist das, was diese Frau hier in ihrer gleich beginnenden Rede sagt. Das ist nicht verboten. Im Gegenteil, es bekommt eine große Bühne. Fernseh-Einschaltquoten, Interviews. Niemand hinterfragt sie. Fast niemand hinterfragt sie. Niemand stellt in Frage, was für eine Funktion sie hat. Als, darf ich das sagen, dass sie eine Waffenlobbyistin ist? Müsste ich eigentlich sagen dürfen, kann eigentlich nicht verboten sein, denn sie ist ja eine Waffenlobbyistin. Was sie aber sagen darf, das schlägt jedem Fass den Boden aus. Und deswegen hören wir da jetzt mal rein.
Ja, wir haben gerade überlegt, wo wird zuerst gewählt? Natürlich in Bremen wird zuerst gewählt. Wir rollen das Feld jetzt von hinten auf. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Parteifreunde, liebe Parteifreunde. Vor 422 Tagen begann der brutale russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Ermordete Zivilisten, vergewaltigte Frauen, inzwischen 20.000 verschwundene Kinder.
Das sind Behauptungen, die nicht belegt sind. Man muss natürlich kritisch anmerken, Sarah Wagenknecht zum Beispiel hat das mal getan, absolut zu Recht, in jedem Krieg, ausnahmslos, in jedem Krieg werden Kriegsverbrechen verübt. So auch in diesem und so selbstverständlich leider auch von den Russen. Was Strack-Zimmermann hier macht, ist allerdings das, was dieser komische Moderator von Hart aber fair in einer Art und Weise gemacht hat, die einem wirklich die Schuhe auszieht. Sie suggeriert und transportiert, dass ausschließlich die Russen Kriegsverbrechen begangen haben und begehen. Und sie unterstellt darüber hinaus Dinge, die einfach entweder nicht belegt oder einfach falsch sind. Beispiel die sogenannten 20.000 entführten Kinder. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich entführte Kinder gibt. Ich will das gar nicht leugnen, dass es so sein könnte, auch wenn ich es mir ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen kann. Aber sei es drum, lassen wir es einfach mal so im Raum stehen. Fakt ist aber auch, dass viele, viele Kinder von den Russen aus den Kriegsgebieten befreit wurden, um ihnen das Trauma des Krieges zumindest so direkt, quasi direkt an der Front zu ersparen. Die sind also keinesfalls entführt worden, sondern ein großer Teil von Kindern ist geschützt worden. In Räumen, in denen die Kinder lernen konnten, auch musizieren konnten, sich sonst wie beschäftigen konnten. Das ist belegt. Insofern ist die Anklage vor dem Internationalen Gerichtshof, die sich ja unter anderem auf diese angeblichen Kindesentführungen bezieht, schon an sich und in sich eine Lüge. Und der Angriffskrieg, den sie hier schildert, der am 24. Februar begonnen hat, kann auch anders datiert werden. Meiner Meinung nach muss er auch anders datiert werden. Zuletzt im Dezember 2021 hat Putin vehement darauf hingewiesen, dass es in der Ukraine-Frage einer Lösung bedarf. Biden hat sinngemäß zu ihm gesagt, halt die Klappe, beziehungsweise wir reden darüber nicht mit dir. Diese Fakten nennt Strack-Zimmermann natürlich nicht, sondern schnitzt und strickt ein Bild, das schwarz-weißer kaum sein könnte und hetzerischer kaum formuliert werden könnte.
Folter, Massengräber.
Folter, Massengräber, unbewiesene Behauptungen. Es sind unbewiesene Behauptungen.
Meine Damen und Herren, ein menschenverachtendes Verbrechen, was bereits mit der Annexion der Krim im Jahre 2014 und dem ersten Angriff auf den Donbass begann und die Reaktion der damaligen Bundesregierung, der Großen Koalition war und bleibt beschämend.
Beschämend bleibt in erster Linie die Tatsache, dass Strack-Zimmermann einfach so unwidersprochen zum x-ten Mal behaupten kann, Russland hätte 2014 den Donbass angegriffen. Das ist historisch falsch. Es ist falsch, falsch, falsch. Russland hat den Donbass nicht angegriffen. Und ich vermute mal, die meisten, die mir jetzt zuhören, wissen das ohnehin. Und die, die es nicht wissen, die es aber vielleicht interessiert, denen sage ich es jetzt nochmal. 2014 hat sich der Donbass gegen die neue Regierung in Kiew ausgesprochen, weil der Donbass die Gefahr gesehen hat, die von Kiew und von den faschistischen Kräften, die in Kiew auf dem Maidan Einfluss genommen haben, weil sie diese Gefahr erkannt haben. Wie im Übrigen auch die Menschen in Odessa, die vor einem faschistischen, aus Kiew geschickten Mob in das Gewerkschaftshaus geflüchtet sind und dort entweder bei lebendigem Leibe verbrannt sind, weil sie angesteckt wurden, oder die auf der Flucht und nach dem Sprung aus dem Fenster von den Faschisten empfangen wurden und getötet wurden. Man geht von inzwischen mehr als 100 Toten aus. Die Verletzten und die Traumatisierten zählen da noch gar nicht mit dazu. Wie kann diese Frau, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, behaupten, Russland hätte 2014 den Donbass angegriffen? Das ist kein Hexenwerk. Es ist allgemein bekannt, dass dem nicht so war. Im Gegenteil, es war vielmehr so, dass der Donbass, ähnlich wie die Krim, um Aufnahme in die Russische Föderation gebeten hat. Bei der Krim hat es funktioniert. Und was wäre denn, wenn das tatsächlich gar keine Annexion gewesen wäre, die Krim? Es gibt durchaus Völkerrechtler, die das so sehen. Was wäre also, wenn nur als Option es gar keine Annexion der Krim gegeben hätte? Ich weiß, das ist harte Kost. Das ist harte Kost. Aber man kann es ja einfach mal in den Raum stellen. Als Konjunktiv, als Gedankenspiel, als Überlegung.
In diesem Krieg sind über 15.000 Menschen gefallen, gestorben, ermordet worden.
Ja, richtig. Sie meint den Krieg gegen den Donbass, gegen die Volksrepubliken. Sie meint die Toten, die zu beklagen waren und sind, aufgrund massiver, brutaler und absolut erbarmungsloser, skrupelloser Angriffe aus der Westukraine bzw. aus Kiew. Unter anderem unter Beteiligung von unzähligen Faschisten, was Kiew wusste, bzw. was wäre, wenn Kiew das sogar beauftragt hätte? Was wäre denn dann? Die Geschichte, die Strack-Zimmermann hier erzählt, ist falsch. Einfach nur falsch.
Befehligt von Wladimir Putin, dessen imperialistischer Größenwahn Verhandlungen oder diplomatischen Gespräche nicht vorsieht, sondern der bis heute offen, täglich artikuliert, dass es für ihn nur ein Ziel gibt. Die vollständige Vernichtung der Ukraine und ihr Auslöschen von der Landkarte.
Zum einen hat es Verhandlungen gegeben, nicht unter deutscher Beteiligung, aber zum Beispiel unter türkischer Beteiligung. Die Verhandlungen wurden abgebrochen, obwohl sogar schon unterschriftsreife Ergebnisse vorlagen, wurden abgebrochen, aufgrund der Intervention der Briten. Es hat also Verhandlungen gegeben und Putin hat verhandelt. Sogar Selenskyj war zu diesem Zeitpunkt noch in der Lage zu verhandeln. In dieser Lage ist er längst nicht mehr. Wenn er das forcieren würde, wenn er sagen würde, dass er verhandeln würde wollen, würde er vermutlich, im Konjunktiv gesprochen, keine zwei Tage später an irgendeinem Baum hängen, aufgehängt von den Leuten, die keinen großen Wert auf Verhandlungen legen. Auch die Behauptung, Putin würde täglich sagen, dass er die Ukraine auslöschen würde, entbehrt jeder faktischen, sachlichen Grundlage. Zum einen, weil es so niemals formuliert hat, und zum anderen, weil es auch überhaupt keinen Sinn machen würde. Ein Großteil der Menschen in der Ukraine, besonders im Osten natürlich der Ukraine, auf der Krim, Odessa, ein Großteil der Menschen, die dort leben, sind ohnehin russischsprachig, russischstämmig. Die Behauptung, Putin würde die Ukraine auslöschen wollen, impliziert, dass er auf das eigene Volk losgeht und das eigene Volk umbringt. So wie es ja schon impliziert wird, dass er das seit 2014 getan hat, das eigene Volk anzugreifen im Donbass und zu Tausenden zu töten. Man muss die Chutzpe erstmal haben, so eine Behauptung aufzustellen. Man braucht aber definitiv den medialen und politischen Hintergrund, der es zulässt, solche Ungeheuerlichkeiten überhaupt äußern zu dürfen, weil einfach niemand da ist, der widerspricht.
Und ich sage das deswegen, damit wir das nicht, und wir wollen alle Frieden und sind alle friedensbewegt.
Oh, ich muss schon wieder dazwischen, ich muss schon wieder dazwischen, ich muss schon wieder dazwischen. Wir wollen alle Frieden und sind friedensbewegt, sagt eine Lobbyistin der Rüstungsindustrie. Hier blende ich ein, in welchen Verbänden Strack-Zimmermann Mitglied ist. Die Rüstungsindustrie ist per se nicht an Frieden interessiert. Es funktioniert einfach nicht. Das ist, als wenn die Autoindustrie an Radwegen interessiert wäre oder günstigen Lebensmittelpreisen. Die Autoindustrie will Autos verkaufen und die Rüstungsindustrie, die sie lobbyiert, die Rüstungsindustrie will Waffen verkaufen. Je mehr, desto besser. Und je mehr Kriege und je längere Kriege stattfinden, desto besser für die Rüstungsindustrie. Und desto besser dann eben auch für die Lobbyisten in der Nähe der Rüstungsindustrie. Oder womöglich im Konjunktiv gesprochen, sogar in direkter, engster Verbindung mit der Rüstungsindustrie. Immerhin ist sie ja Mitglied in einigen Organisationen. Friedensbewegt? Nein. Kriegsmotiviert. Naturgemäß. Naturgemäß ihrer Nähe zur Rüstungsindustrie. Kriegsbewegt, nicht friedensbewegt.
Das ist sein Ziel und das müssen wir wahrnehmen und das darf nicht relativiert werden, geschweige denn, dass es Menschen in Deutschland das russische Narrativ zu eigen machen. Meine Damen und Herren, der Kampf ist auch im Netz gegen russische Bekloppte und Trolle, die versuchen, die Geschichte umzudeuten. Und meine Damen und Herren, die Ukraine kämpft um ihre territoriale Integrität. Und es ist auch ein Kampf um Selbstbestimmung, Freiheit und Demokratie.
Niemals in der Geschichte, in der modernen Geschichte der Zivilisation haben Kriege wie der, die wir jetzt erleben, stattgefunden wegen Demokratie, territorialer Unversehrtheit und Menschenrechte. Es geht immer nur um Interessen. Es geht innerhalb der Ukraine vornehmlich um eine korrupte Regierung mit korrupten Oligarchen, eins korrupter als das andere, die ihre Interessen durchsetzen wollen. Und es geht natürlich aufgrund der geografischen Lage der Ukraine um westliche, um US-Interessen, um eine direkte Bedrohung Russlands in einem Land, das direkt angrenzt. Und das im Zweifel innerhalb von 5 Minuten entsprechende Raketen nach Moskau schicken könnte. Wer hier irgendwas von Milch und Honig und Demokratie und Menschenrechten erzählt und Freiheit und weiß der Geier was nicht alles. Und wer das auf der anderen Seite auch noch glaubt, dass das die Motivation einer Rüstungslobbyistin sei. Dem, sehr verehrtes Publikum, ist wirklich nicht mehr zu helfen.
Die UN wurde gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg, damit nie wieder ein stärkeres Land, ein schwächeres, einfach so überfällt und Menschen umbringt. So einfach ist das.
Ja, so einfach ist das insbesondere, wenn wir an die USA denken. Das muss ich jetzt gar nicht weiter vertiefen. Also das ist wirklich, das ist global bekannt, dass die USA das Land sind, das mit Abstand die meisten Länder überfallen hat vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis heute. Überfallen hat, ausgeplündert hat, zerbombt hat, vergewaltigt hat, gefoltert hat, noch immer foltert. Die USA sind dieses starke Land, das Marie-Agnes Strack-Zimmermann meint, das einfach so in andere Länder einmarschiert, in kleinere Länder einmarschiert und Menschen tötet. So einfach ist das. Und wir erinnern uns an den Zweiten Weltkrieg vielleicht noch mal kurz zurück, Frau Strack-Zimmermann. Der Zweite Weltkrieg wurde von den Deutschen geführt. Gegen die Russen. Millionen von Russen sind dem deutschen Faschismus zum Opfer gefallen. Millionen Russen sind dem deutschen Faschismus zum Opfer gefallen. Und du tust jetzt so, als wäre das alles irgendwie umgekehrt? Es ist unglaublich. Es ist unglaublich unfassbar, wirklich.
Genau das passiert jetzt gerade. Und deswegen darf, auch wenn es manche nervt, immer wieder unsere Unterstützung, die ist elementar. Und sie darf nicht nachlassen. Und die Rufe aus der Ukraine, Franziska Brandmann hat es vorhin gesagt, die Menschen, die wir in dem Jahr kennengelernt haben, sie flehen darum, dass wir nicht wegschauen. Der Krieg tobt nach wie vor in grausamster Weise.
Ja, weil der Krieg künstlich in die Länge gezogen wird, seit über einem Jahr. Durch ständige neue Eskalation. Durch die Weigerung der westlichen Seite zu verhandeln. Man denke nur an China. Jetzt wird China in die Pflicht genommen, Verhandlungen zu ermöglichen zwischen Russland und der Ukraine, obgleich China mit diesem ganzen Krieg überhaupt gar nichts zu tun hat. China soll jetzt das aufräumen, was der Westen zerstörerisch und destruktiv hat liegen lassen. Gleichzeitig kommen Leute wie Strack-Zimmermann um die Ecke und beschwören das Weiterführen dieses Krieges. Beschwören, dass jeden Tag Hunderte, vielleicht Tausende Menschen sterben. Russen, Ukrainer, Soldaten, Zivilisten. Das ist dann dieselbe Strack-Zimmermann, die sagt, hätten wir die Ukraine nicht unterstützt, wäre der Krieg längst beendet worden. Weil, das wird natürlich anders formuliert, weil der Russe dann längst die Ukraine platt gemacht hätte. Was wäre denn, wenn dem nicht so wäre? Was wäre denn, wenn der Krieg schon vor einem halben oder dreiviertel Jahr hätte beendet werden können? Was wäre denn, wenn der Krieg von vornherein aufgrund der Zeit davor und der Möglichkeiten, die davor entstanden sind und die es gab, gar nicht erst begonnen worden wäre? Das wäre vermutlich, man könnte es vermuten, im Konjunktiv, womöglich nicht im Sinne einer Strack-Zimmermann und ihrer Vereine gewesen, die ja so wahnsinnig friedensbewegt sind, indem sie Waffen produzieren, Waffen verkaufen, neu produzieren und neu verkaufen.
Meine Damen und Herren, unter dem Eindruck dieses Krieges hat unser Bundesparteitag vor einem Jahr hier in dieser Halle mit überwältigender Mehrheit den Antrag Frieden, Freiheit und eine europäische Perspektive für die Ukraine, es waren 11 Forderungen, zugestimmt. Wir haben gemeinsam das wichtige Signal gesetzt, dass die Freien Demokraten in fester Verbundenheit an der Seite der Menschen in der Ukraine stehen und ihren Einsatz für Frieden, Freiheit und Demokratie unterstützen. Wirtschaftlich humanitär und ja, auch mit schweren Waffen. Und ich bin stolz darauf, dass die FDP vom ersten Moment an unmissverständlich eine klare Haltung gezeigt hat. Und ich danke Ihnen dafür. Ich danke Ihnen dafür für Ihren Einsatz, für Freiheit, für Menschenrechte, dass Sie uns im Bundestag an dieser Stelle begleiten. Und ich möchte auch denen danken, die sich um die Flüchtlinge kümmern, die aus der Ukraine kommen. Den Männern und Frauen in den Kommunen. Und ich weiß, was Kommunalpolitik bedeutet. Und ich weiß, dass das nicht einfach ist für Städte und Gemeinden. Und dass wir trotzdem in der Lage sind und fähig sind, diesen Menschen zu helfen, die nicht freiwillig gekommen sind, sondern schlichtweg deswegen, weil sie Sorge haben müssen, ermordet zu werden. Meine Damen und Herren, wir sollten uns auch jetzt für die Integration der Ukraine in die europäische Familie stark machen. Die Ukraine wünscht sich eine Zukunft, eingebettet in die Europäische Union. Und ja, der Weg ist ein langer, der Weg ist auch kein einfacher. Aber er ist ein wichtiges Signal an die Ukraine, an deren Zukunft, dass wir an ihre Zukunft glauben und auch Richtung Moskau, dass keiner in Moskau auch nur den Glauben hegt, dass die Ukraine verloren ist. Sie wird auf lange Sicht ein Teil unserer Union sein. Und das lohnt sich heute schon zu artikulieren.
Also wenn ich europäische Familie höre, dann schüttelt es mich. Strack-Zimmermann sagt, die Ukraine wünsche sich, in die EU aufgenommen zu werden. Und wir, die europäische Familie, würden alles dafür tun, um der Ukraine zu helfen bei ihrem Kampf für Menschenrechte, für Frieden, für Demokratie. Hallo? Die europäischen Länder und insbesondere Deutschland tut nichts aus reiner Freundschaft, aus Solidarität, aus Mitgefühl. Diese Attribute sind Deutschland, im Wesentlichen Deutschland, völlig fremd. Den Briten natürlich auch, den Amerikanern sowieso. Und ich spreche hier immer von der politischen Entscheidungsebene, damit hier kein falscher Eindruck entsteht. Deutschland tut nichts aus Solidarität. Deutschland tut, und wenn es das sagen würde, wäre das zumindest ehrlich, alles, was es tut, nur zur Durchsetzung der eigenen Interessen. Auch das hat natürlich seine Grenzen, insbesondere dann, wenn es um amerikanische Interessen geht. Dann kneift Deutschland den Schwanz ein. Aber der Ukraine helfen zu wollen, irgendwas aufzubauen, das hätte schon nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion passieren können. Damals hätte man damit anfangen können, aber es wurde nicht gemacht. Die Ukraine wurde durch Privatisierung ausverkauft, so ähnlich wie die DDR nach der Wiedervereinigung der sogenannten komplett ausverkauft wurde, verramscht wurde an Versicherungsvertreter und weiß der Henker was nicht noch alles an windigen Geschäftsleuten. Sämtliche Errungenschaften, die es in der DDR mal gegeben hat, Kinderbetreuung, Wohnen etc., wurden einfach in die Tonne getreten. Es wurde nicht darüber nachgedacht, was man vielleicht übernehmen könnte, was vielleicht auch in diesem System, das so totalitär war und das so sehr auf Überwachung und Bestrafung basiert hat, zu großen Teilen, aber eben nicht komplett, was man vielleicht von diesem System hätte übernehmen können, um das eigene zu bereichern, zu verbessern. Nichts davon ist passiert. Und genau so ist es in der Ukraine. Nichts davon ist passiert. Die Ukraine war schon vor Beginn dieses Krieges, der am 24.02. angefangen hat, das Armenhaus in wirtschaftlicher Hinsicht ganz Europas. Die Ukraine ist durch Privatisierungen komplett ausverkauft worden. Die Preise sind explodiert, die Löhne sind nach unten geschossen, die Menschen mussten mit Armut klarkommen. Immer mehr davon. Die Korruption ist unglaublich. Der Faschismus, der sich in der Ukraine im Laufe der Zeit, im Grunde genommen schon nach dem Zweiten Weltkrieg, breit gemacht hat, denn nach dem Zweiten Weltkrieg war der Faschismus aus der Ukraine ja gar nicht verschwunden. In der Ukraine hat es unzählige Kollaborateure gegeben, die aktiv mit den Nazis zusammengearbeitet haben. Das ist nicht nur Stepan Bandera und seine Leute. Das sind viele, viele, viele Faschisten mehr, die seit dem Zweiten Weltkrieg in der Ukraine agiert haben und Macht aufgebaut haben, insbesondere nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Also bitte.
Und meine Damen und Herren, was ganz wichtig ist, dass unsere Ministerin und unsere Minister dieses Thema auch ganz klar am Kabinettstisch artikulieren. Christian Lindner als Finanzminister hat 3 Tage, 72 Stunden nach Angriff Russlands, ein Sondervermögen für die Bundeswehr aufgesetzt und hat möglich gemacht, dass in großer Mehrheit der Deutsche Bundestag diese 100 Milliarden ins Grundgesetz festgeschrieben haben.
Das ist im Übrigen der gleiche Finanzminister Christian Lindner, der der Meinung ist, dass eine Kindergrundsicherung nicht notwendig sei, denn es wurde ja schon genug getan. Jedes 5. Kind in Deutschland ist arm. Oder man sagt auch armutsgefährdet, was aber im Grunde genommen nichts anderes als arm bedeutet. Und Christian Lindner, der dieses Sondervermögen als Finanzminister, dieses Zeitenwende-Sondervermögen zur Verfügung gestellt hat, derselbe Finanzminister sagt, nein, Kindergrundsicherung brauchen wir nicht. Wir haben schon genug getan. Okay.
Und damit hat er etwas getan, was in der Bundesrepublik seine Vorgänger-Finanzminister, einer davon ist heute Bundeskanzler, nicht getan hat. Nämlich mehr Geld der Bundeswehr zur Verfügung zu stellen, damit die Bundeswehr eine moderne und wieder gut ausgestattete Armee wird.
Falsch. Dieses Geld wurde zur Verfügung gestellt, damit die Bundeswehr mittel- und langfristig aktiv bei Kriegen mitmischen kann. Was den Verteidigungsfall angeht, bin ich sogar dabei und sage, wir brauchen eine Bundeswehr, die für den Fall einer notwendigen Verteidigung wegen eines Angriffs eines anderen Landes so aufgestellt ist, personell, technisch, fachlich, dass sie in der Lage ist, uns gegen Angreifer zu verteidigen. Aber machen wir uns nichts vor. Es ist komplett unrealistisch, dass uns wer auch immer angreift. Sieht man mal von den Amerikanern ab, die das allerdings auf eine andere Art und Weise machen und die ihre Kriegserklärung mit Schiffen und Fracking-Gas beladen über das Meer zu uns schicken. So kann man auch Krieg führen.
Und gleichzeitig alles dafür getan, um die finanziellen Folgen des Krieges für die Bürgerinnen und Bürger abzumildern. Denn nur eine gut finanzierte und gut ausgestattete Bundeswehr, meine Damen und Herren, hat eine Chance, auch zu wirken. Und nur wenn sie einsatzbereit ist, wird es junge Männer und Frauen geben, die bereit sind, ihren Dienst zu tun. Und deswegen an dieser Stelle.
An dieser Stelle sei erwähnt, und da lege ich mich fest, je weiter dieses Land auf den Abgrund zugetrieben wird, durch eine desaströse geopolitische Politik, durch eine fatale Wirtschaftspolitik und durch eine asoziale Sozialpolitik, kann man das schon gar nicht nennen, je schlimmer das Ganze wird, inklusive explodierender Preise, Unternehmensabwanderungen und nicht mehr zu stemmenden Mieten, desto unwahrscheinlicher ist die Vorstellung, dass irgendjemand sich bereit erklären würde, für dieses Land sein Leben aufs Spiel zu setzen, es zu verteidigen, gegen wen auch immer? Nein, das wird nicht funktionieren. Das wird nie und nimmer funktionieren. Nie und nimmer.
Ein Dank an alle Soldatinnen und Soldaten, die in Deutschland und fern von der Heimat weltweit ihren Dienst tun. Am Ende nur deswegen, nur um unser Leben in Freiheit und Demokratie möglich zu machen. Und dafür gilt unser aufrichtiger Dank.
Ach, eigentlich kannst du doch jetzt noch, wenn du schon dabei bist, den Pflegekräften nochmal danken, dass sie in der Pandemie so wundervolle Arbeit geleistet haben. Also die, die inzwischen gar nicht mehr in der Pflege arbeiten, weil sie vor lauter Frust oder weil sie unter Druck gesetzt wurden, aufgehört haben, den könntest du eigentlich auch noch mal kurz danken. Also jetzt nicht mit Geld oder so, also das nicht, aber vielleicht mal kurz einen Balkon suchen, draufgehen und einfach mal klatschen, einen kleinen Moment. Dann haben wir die Soldaten und die Pflegekräfte abgehakt und dann, ja, vielleicht kann man dann noch mal den einsam gestorbenen Alten, weiß ich nicht, vielleicht eine Schweigeminute widmen oder so. Ne? Dann ist das, dann sind die Sachen schon mal erledigt.
Und meine Damen und Herren, auch unser Justizminister Marco Buschmann hat klargemacht, und das ist wirklich wichtig, dass es den Haftbefehl des Internationalen Gerichtshofes für Menschenrechte in Den Haag gegen Wladimir Putin, dass er dieses als Justizminister durchsetzen wird. Wenn Wladimir Putin einen Fuß in unsere Republik setzt, wird er dahin gehören, wo er ein Verbrecher hin muss, nämlich ins Gefängnis.
Naja, es sei denn, Putin setzt, sagen wir mal, mit ein paar Kumpels zusammen in Berlin einen Fuß in dieses Land, aber vielleicht mit einer anderen Intention, als jetzt festgenommen zu werden. Gut, Spinnerei, Konjunktiv, also gar keine Frage. Und überhaupt ist natürlich dieser ganze internationale Haftbefehl und dieses Anklagen vor dem Internationalen Strafgerichtshof ist natürlich also aus diplomatischer Sicht ein wirklich unglaublich geschickter Schachzug, um auch zu deeskalieren, Gesprächsbereitschaft zu signalisieren. Wenn man denn vor einem Richtertisch miteinander spricht, ist es ja gewissermaßen auch ein Gespräch. Also von daher, ja, ausgeklügelter Plan. Und wer weiß, vielleicht kommt es ja auch zu einem großen Treffen, zum Beispiel mit Barack Obama, dem Drohnenpräsidenten, oder George W. Bush, oder Ronald Reagan kann eigentlich auch noch mit dabei sein. Ich denke mal, da können einige dazukommen. Das wird eine richtig illustre Runde. Vielleicht jetzt nicht, um diplomatisch irgendwas zu erreichen, aber Prioritäten setzen.
Und meine Damen und Herren, so etwas laut zu sagen, ich meine, wir sind ja alle unterwegs, auch im Netz, sowas laut zu sagen, da gehört mit Verlaub ein Arsch in der Hose. Meinen Sie, was da los gewesen, als der Justizminister das gesagt hat? Da kamen Sie, die russischen Trolle.
Ich meine, das ist natürlich eine Vorlage, aber ich gehe jetzt mal auf diesen Satz mit dem Arsch in der Hose nicht ein, dann werde ich womöglich doch noch in irgendeiner Form belangt. Also lassen wir das einfach so im Raum stehen, das mit dem Arsch in der Hose.
Und meine Damen und Herren, und da haben wir auch zu unseren Abgeordneten und zu unseren Ministerinnen und Ministern zu stehen, und zwar im Netz und nicht nur zu posten, was wir gegessen haben, sondern zu posten, auch nicht da, wo wir immer in Urlaub sind, sondern zu posten, dass wir uns nicht einschrecken lassen vor denen, die glauben, dass wir Angst vor den unsäglichen, dämlichen Tweets haben.
Das nenne ich mal Einsatz, das nenne ich Mut, das nenne ich Selbstlosigkeit, das ist im Grunde genommen, es geht wirklich in die Richtung, das eigene Leben zu opfern in Form von Tweets, in Form von Tweets und Kommentaren, und wenn es richtig, richtig böse kommt, dann werden auch mal Leute blockiert, wie zum Beispiel wir, die Neulandrebellen. Wir sind blockiert worden und das tut uns weh. Und ich bewundere Frau Agnes Strack-Zimmermann, Marie Agnes Strack-Zimmermann, dass sie diese Auseinandersetzung nicht gescheut hat, sondern uns eiskalt blockiert hat im Netz. Denn im Netz wird der Krieg geführt, der FDP, auf eine ganz, ganz besondere Art und Weise, die man sich überhaupt gar nicht vorstellen kann. Marie, richtig so.
Und meine Damen und Herren, Christian Lindner hat es gestern gesagt, Bettina Stark-Watzinger, die erste Ministerin nach Jahrzehnten, die nach Taiwan gereist ist. Das glaubt man ja nicht. Es war aber so. Und Bettina, es war gut, dass du es gemacht hast. Einige Wochen vorher war ich gemeinsam mit Johannes Vogel mit einer Delegation in Taiwan.
Genau, denn wenn wir schon eskalieren, dann möglichst breitflächig, denn nicht nur der Russe ist böse, auch der Chinese ist böse. Und dementsprechend reisen wir nach Taiwan, weil wir freie, gewählte Bürger sind. Ach, das sagt sie gleich ja erst, ist egal, jetzt ist es raus, und provozieren auch die Chinesen, wo immer es geht. In lehrmeisterhafter Art und Weise reisen wir hunderttausende Kilometer weit, um uns auf die Bühne neben den chinesischen Außenminister zu stellen, uns 360 Grad zu drehen und zu sagen, jetzt ist alles anders, wir machen's genauso wie vorher. Ja, mal sehen, wo wir demnächst noch provozieren können. Uns wird schon noch ein Land einfallen. Im Moment aber konzentrieren wir uns auf Russland und China. Beide müssen leiden unter uns.
Und wir haben Gespräche geführt mit der Präsidentin, mit Ministern. Und jeder sagt, übrigens Taiwan, ein Land, eine Insel, die eng an der Seite der Ukraine steht, die unmittelbar nach Kriegsbeginn 600 Tonnen Material geschickt hat, Medikamente und gesammelt hat bei den Bürgern. Und die haben 30 Millionen Euro aus dem Stand der Ukraine überwiesen. Eine Insel weit weg von uns, weil man im Indopazifik weiß, was dieser Krieg auch für diese Region dort zu bedeuten hat. Und es war gut, dass die Ministerin da war. Und meine Damen und Herren, als Johannes Vogel und ich mit der Delegation losgereist sind, hat die chinesische Botschaft ein Rad geschlagen. Aber nicht vor Freude, sondern weil sie irritiert waren.
Das ist liberale Außenpolitik. Wir bringen andere Regierungen, insbesondere die mächtigsten, die die Welt zu bieten hat, zum Beispiel die chinesische, dazu, vor lauter Ärger Räder zu schlagen. Ja, das ist deutsche Außenpolitik. Am deutschen Wesen muss die Welt nicht genesen. Es reicht völlig, wenn sie sich unterwirft.
Antwort kann nur sein, wir leben in einem freien Land. Hier darf auch ein chinesischer Botschafter ein Rad schlagen. Aber wir sind freie Abgeordnete und wir reisen dahin, wo wir hinreisen wollen.
Also jetzt mal ernsthaft. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Was ist das für ein Größenwahn? Was ist das für eine Lust auf Konfrontation? Was ist das für eine Auffassung von internationalen Beziehungen? Von Diplomatie will ich ja gar nicht sprechen. Über kurz oder lang werden wir auch wirtschaftlich keinen Fuß mehr in die Tür der Chinesen kriegen. Dann wird sich zeigen, wer hier Räder schlägt.
Und meine Damen und Herren, auch das ist nicht selbstverständlich. Unser Verkehrsminister Volker Wissing, der sorgt nämlich dafür, dass die Bahn nicht nur uns transportiert, sondern auch das ganze Material, was Richtung Osten nach Polen transportiert wird.
Moment mal, wieso uns transportiert? Das hast du jetzt aber so nicht gemeint, oder? Du meinst wahrscheinlich den ganz normalen Feierabendverkehr. Du meinst ja nicht, dass uns die Bahn in die Ukraine transportiert. Das wäre ja, das kannst du ja nicht wirklich meinen. Und abgesehen davon wäre dann ja sowieso noch zu klären, ob wir denn überhaupt pünktlich ankämen.
Unbürokratisch dafür gesorgt hat, dass Starlink-Terminals durch Deutschland transportiert werden konnten, um den Menschen in der Ukraine den gerade in diesen Zeiten so wichtigen Zugang zum freien Internet möglich gemacht hat. Auch das ist nicht selbstverständlich und auch das, lieber Volker, ein herzliches Dankeschön. Meine Damen und Herren, nicht nur als Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, sondern wir, die wir dort in diesem Ausschuss arbeiten, haben seit Kriegsbeginn aber auch eines gelernt. Eigentlich wussten wir es schon, aber jetzt haben wir es wirklich gelernt. Es benötigt in diesen existenziellen Momenten nicht nur schnelle und mutige Entscheidungen, sondern wir brauchen auch Partner. Partner, die das Vorgehen gemeinsam abstimmen und durchziehen. Und deswegen die Sicherheitspolitik von uns, die Sicherheitspolitik heißt und ist europäisch, meine Damen und Herren. Denn wir in Deutschland können noch so viel machen, wie wir wollen. Wenn wir nicht gemeinsam europäisch ticken, werden wir auch diesen Kontinent nicht wirklich schützen können. Und meine Damen und Herren, das Problem ist natürlich, dass in Europa jeder seine geografische Sicht der Dinge hat. Wenn Sie in Spanien sind, dann schauen Sie nach Nordafrika. Wenn Sie in Italien sind, schauen Sie nach Libyen. Und wo schauen wir hin? Wenn es gut geht, nach Dänemark. Das ist aber natürlich ein Unterschied. Und meine Damen und Herren, die Tatsache, dass Europa jetzt gemeinsam Munition beschafft, dass es Lieferungen bei Absprachen gibt, wenn es auch um militärisches Material gibt, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Es muss nämlich nicht jedes Land alles machen, sondern es muss koordiniert werden. Und genau daran liegt auch die Stärke dieser 27 Staaten. Und meine Damen und Herren, die europäischen Staaten ohne Ausnahme warten darauf, dass, wenn man eine gemeinsame Wehrfähigkeit aufbaut, Deutschland eine Rolle übernimmt, seine Rolle übernimmt, mitzuführen und auch den Takt vorzugeben. Meine Damen und Herren, mir sagte ein osteuropäischer Diplomat gerade gestern noch, Europa, vor allem Osteuropa, hat vor nichts Angst, außer vor den Russen. Deutschland hat vor allem Angst, nur nicht vor den Russen. Nur nicht vor den Russen, meine Damen und Herren.
Nur fürs Protokoll, ich möchte noch einmal daran erinnern, dass es Deutschland war, das Millionen von Russen im Zweiten Weltkrieg getötet hat. Nach wie vor. Diese Frau will führen. Nicht führen nachts durch den Wald, wenn es dunkel ist, mit einer Taschenlampe. Nein, sie will militärisch führen. Europa, Deutschland. Gegen Russland. Erneut gegen Russland. Erneut gegen Russland. Liebe Zuschauer, macht euch das bewusst. Versucht euch wenigstens mal ganz kurz in die Lage der Russen zu versetzen. Versucht euch ganz kurz vorzustellen, dass nahezu jede Familie in Russland über ein oder zwei oder drei oder vier Ecken Opfer des deutschen Nationalsozialismus zu beklagen hat. Was sollen die Russen von diesen Deutschen, die militärisch führen wollen, bei einer Eskalation gegen Russland. Was sollen die Russen von diesen Deutschen denken?
Und uns sollte klar sein, es ist ein Kompliment, wenn knapp 80 Jahre nach Kriegsende die europäischen Staaten die Deutschen bitten, mehr zu führen. Meine Damen und Herren, das ist Ehre, das ist Auftrag, das ist ein Kompliment und das wurde an unserer Wiege, selbst an meiner, und ich bin in den 50er Jahren geboren, nicht gesungen. Und deswegen haben wir die verdammte Pflicht, diese Rolle als Deutsche anzunehmen, in Kooperation mit den Partnern, aber nicht an der Startlinie stehen und warten, bis alle losrennen und dann gucken wir mal, wo die Karawane hinzieht und dann bewegen wir uns. Nein, wir haben mit zu entscheiden, in welche Richtung es geht.
Ich bin wirklich fassungslos. Ich bin wirklich, wirklich fassungslos. Es sei eine Ehre. Sie ist stolz, 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg erneut führen zu dürfen in Richtung Russland. Ich bin wirklich, wirklich fassungslos. Wie kann das sein, dass ein Mensch so etwas sagen kann? Wie kann das sein? Wie ist das möglich? Ja, zurück zur Ausgangsfrage. Was ist verboten? Meine Buchstabentasse? Heute ist das Z dran. Meine Überlegungen hinsichtlich der einen oder anderen Frage, wie was möglicherweise abgelaufen sein könnte oder zu interpretieren sein könnte? Oder wäre es nicht sinnvoll, offenes, militantes, kriegerisches Säbelrasseln, das das Zeug dazu hat, die diplomatischen Beziehungen mit anderen Ländern dauerhaft zu zerstören, zu unterbinden? Wie kann es sein, insbesondere mit unserer Geschichte, mit unserem historischen Hintergrund, dass wir einer Frau zuhören und niemand etwas dagegen unternimmt, die offen, ich muss überlegen, wie ich sage, ich muss ja überlegen, wie es erlaubt oder wie es verboten ist. Wie kann es sein, dass Politiker indirekt bis sogar direkt zum Krieg gegen ein anderes Land aufrufen? Wie kann es sein, dass Politiker, von denen bekannt ist, dass sie mit der Industrie, die am Krieg verdient, eng verbunden ist, dass ein solcher Politiker von Frieden, Freiheit und Menschenrechten sprechen kann? Wie ist das möglich? Es ist ein Fehler im ganzen System, wenn so etwas möglich ist. Es ist ein Fehler im gesamten System, wenn eine Rede wie die, die wir hier gerade gehört haben, gehalten werden kann, ohne Widerspruch, ohne Intervention, ohne auch nur Kommentierung kritischer Natur, dann stimmt etwas ganz Grundlegendes nicht. Wie gesagt, ich bin fassungslos. Fassungslos.